Erst ist jetzt bin ich selber durch ein. Ja, erste zwei. Genau. Nach diesen Begebenheiten, als sich der Grimm des Königs Ahasveros gelegt hatte, da dachte er an Vasti und daran, wie sie getan hatte und was über sie beschlossen worden war. Ja, wissen wir noch, der Party King so, hat ordentlich gefeiert. Seine Frau hat sich überhoben. So, und dann ja, hat sie rausgeschmissen. Ja. Jetzt hat der König keine Königin mehr. Nur ganz viele Nebenfrauen. So, und er ist ziemlich lange sauer und jetzt hat sich sein Grimm beruhigt. So, also gehen wir weiter, Vers 2. Da sprachen die Knechte des Königs, die ihm dienten: Man suche für den König Mädchen, Jungfrauen, von schöner Gestalt. Natürlich, ne? Was sonst? Und der König bestimmte Beamte in allen Provinzen seines Königreichs, damit sie alle Mädchen, Jungfrauen, von schöner Gestalt, in die Burg Susan zusammenbringen, in das Frauenhaus, unter die Obhut von Haggais, den werden wir noch später sehen, des königlichen Kämmerers, der Hüter der Frauen. Toller Job. Ich brauche neue Haarspange. Und man lasse ihnen ihre Reinigungssalben geben. Ist klar. Der König will nur vom Besten, erste Ware. Also schickt er seine ganzen Beamten raus und die jagen. Das frische Wild, das Jungfräuliche von schöner Gestalt. So, und ob sie wollen oder nicht, müssen sie zum Palast. Ziemlich krass, finde ich. Undenkbar in Deutschland. Würde hier irgendjemand an meine Tür klopfen und sagen: Ja, wir haben hier Fotos von der Schule und so uns alle angeguckt, ihre Tochter kommt zur Bundeskanzlerin. So ein. Ne, oder zum Bundespräsidenten, was auch immer. So ein, dann würde ich die Tür wieder zumachen und Polizei rufen. Ne, so ein. Aber damals ist schon eine echt krasse Sache. Das waren echt viele Frauen. So ein, und ich habe mir das heute den ganzen Tag nur vorstellen müssen, wie das war, weil ich Kinder habe. Ich meine, die, auch die, nicht nur vom Emotionalen, auch damals vom Finanziellen, auch so vom Lebensstandard. Ich meine, ne, die Eltern haben halt für Geld bekommen für die Tochter. Das haben die gebraucht auch, ne? So ein, und da war eine wichtige Hilfe weg. So ein, also es muss schon, denke ich, Leid in der Stadt gewesen sein. Warum? Weil Party King es nicht hinkriegt, mal zum durch die Stadt zu laufen und sich eine schöne auszusuchen, ne? So ein, ne, er muss alle sehen und er muss, werden wir auch sehen, heute alle haben, ne? Und die Jungfrau, wo waren wir denn? Und die Jungfrau, die dem König gefällt, die soll Königin werden an Vestis Stelle. Dieser Vorschlag gefiel dem König und er macht es so. Ja, es war aber ein jüdischer Mann in der Burg Susan, der hieß Mordechai. Ein Sohn Jairs, des Sohnes Simeis, des Sohnes des Kis, welcher ein Benjaminiter war, der von Jerusalem weggeführt worden war mit den Gefangenen, die mit Jechonja, dem König von Juda, weggeführt worden waren, die Nebukadnezar, der König von Babel, gefangen weggeführt hatte. Ja. Also Mordechai ist ein älterer Cousin von der Esther, der ja, die Rolle des Papas übernommen hat. Steht aber gleich, glaube ich. Und dieser war Pflegevater der Hadassah. Das ist die Esther. Hadassah ist der neue Name, den sie bekommen hat. Ist der alte Name, der hebräische Name von Esther. Bedeutet übersetzt Myrte oder Braut. Ja. Und Esther ist der persische, der babylonische Name. Bedeutet auf Babylonisch, habe ich gelesen, Isthar oder so. Ja? Und heißt Stern, ist eine babylonische Liebesgöttin. Ja? So. Also passt alles. Die heiße Esther. Und diese war Pflegevater der Hadassah, das ist Esther, der Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Diese Jungfrau aber war von schöner Gestalt und lieblich anzusehen. Ja? Heißt, sie war hübsch und sehr nett. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, da hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen. Und es geschah, als das Gebot des Königs und das Gesetz bekannt gemacht war und viele Jungfrauen in der Burg Susan und unter die Obhut Haggais zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs geholt, unter die Obhut von Haggais, des Hüters der Frauen. Ich bin Haggai, der Hüter der Frauen. Und das Mädchen gefiel ihm und sie fand Gunst bei ihm. Und er sorgte dafür, dass sie ihren Reinigungssalben und ihre Verpflegung rasch erhielt. Ach so, wollte ich ja vorhin sagen. Reinigungssalben war wichtig, weil die Leute waren dreckig, haben gestunken, öfters offene Wunden, die nicht verheilt sind oder irgendwie so eine Krätze oder irgendwas anderes, ne, Läuse und was auch immer. So ein, und der König, das kann man natürlich nicht zum König legen, ne, sondern die Frauen mussten, werden wir auch noch sehen, ein Jahr lang sich salben und reinigen und immer wieder, bevor sie überhaupt zum König durften. Also die Haut musste wieder schön glatt und rein sein und weich und düftend, ne? So ein macht Sinn. Ne? Aber das Interessante ist hier, dieser Haggai, der Feind vom Gottesvolk. Ich habe das irgendwo gelesen, aber ich habe es vergessen. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, weil es mir nicht wichtig war. Wer es wissen will, ich weiß, wo steht, der kann mich nachher nochmal fragen. Aber der Haggai hat von der Vergangenheit her, von der Abstammung her, von seinem Volk, ist er Feind gegen Israel. Kann ich euch aber nachher, wenn es euch interessiert, gerne geben in der Hand. Nur erstmal so als Info. Jedenfalls, Haggai, der nachher wirklich noch gegen die Juden dann will, dass die ausgerottet werden, ne? So ein, der kommt hierher und da sieht die Esther und irgendwie gibt ihm Gott die Augen für die Esther. Ganz viel Gnade. Und das ist sein Liebchen. So ein, kommt dann auch noch, dass er sie, ja, lesen wir noch zu Ende. Auch gab er ihr 7 auserlesene Mägde. 7 gute Mägde. Wow. Und er wies sie samt ihren Mägden den besten Platz im Frauenhaus an. Also Esther war für Haggai die Nummer 1. Ja. Ist mir egal, ob der Haggai oder Hegai heißt. So ein, wie heißt er denn? Haggai. Ist, glaube ich, Hegai, was auch immer. Der Typ halt. Ne? Ich nenne ihn jetzt am besten Hüter der Frauen. So. Und wir sind in 1. 2.9. Und hier ist es wirklich krass so, weil Esther ist Jüdin, lesen wir nachher noch, dass Mordechai zu ihr gesagt hat, oder wie auch immer heißt, so ein, du sagst nicht, dass du Jüdin bist. Ne? So das Bälze für dich. So ein, und dann kommt sie dorthin und sie sagt nicht, woher sie kommt, so ein, und da ist dieser Haggai, der Feind der Juden, so ein, und er bekommt so viel Gnade für sie, dass er sie an erste Stelle setzt. Sie verwöhnt mit 7 Mägden, die ihr dienen. Sie ganz vorne beim Frauenmahl sitzt und so und das Beste bekommt und den Ehrenplatz. Und durch Esther wird auch das Volk gerettet dann, durch ihr Wirken. Ne? Und wie letzte Woche gesagt, so dieses Buch Esther ist wirklich sehr menschlich, weltlich beschrieben, also sehr gottlos irgendwie. So ein sehr natürlich. Ne? Auch hier hörst du nirgendwo, dass Mordechai betet oder dass Esther betet und sagt so, Gott, so bitte mach eine Tür auf oder was rum, sondern es ist sehr politisch irgendwie alles gehalten. Und Esther ist genau das Gegenteil von dieser Vesti, die wir gesehen haben. Esther ordnet, oder Vesni oder Vasti, so ein Esther ordnet sich unter die Leute, die über sie gesetzt sind. Mordechai, ihr Papa, so ein, nachher aus der Haggai, auf den sie hören wird, so ein, und so weiter und so fort. Und es ist echt krass zu sehen, wie Gott hier segnet, so ein, ohne dass überhaupt jemand mitbekommt, wie Gott Punkte setzt in diesem Leben der einzelnen Menschen zu bestimmten Zeiten und alles kommt am Ende zusammen zu einem Lobpreis und zum Rettung seines Volkes. Ne? Vers 10, Esther aber gab ihr Volk und ihre Herkunft nicht an, denn Mordechai hatte ihr geboten, es nicht zu sagen. Und Mordechai ging alle Tage vor dem Hof am Frauenhaus auf und ab, um zu erfahren, ob es Esther wohlgehe und was mit ihr geschehe. Ja. Mordechai macht sich Sorgen, hat ein Vaterherz. Ja. Guckt jeden Tag so, geht zum Tor. Und dass er überhaupt zu diesem Tor darf, am Palast, das bedeutet, dass auch Mordechai eine wichtige Stellung hatte. Ja. Da durfte nicht jeder hin. So ein paar politisch wichtige Positionen. Irgendwas, keine Ahnung, steht glaube ich nirgendwo. Jedenfalls ist mir nicht bewusst, was er gearbeitet hat für den König. Aber ja? Mordechai. Und Ben Yamir, wissen wir, er war Schriftgelehrter, Mundschenk vom König. Er war der Nächste von ihm, der vertrauteste Sohn. Und Mordechai ist hier und er hält Ausschau und er guckt und er sorgt sich. Und Mordechai ging alle Tage vor dem Hof am Frauenhaus auf und ab, hat man Vers 12. Wenn die Reihe an jede Jungfrau kam, zum König Ahasveros zu kommen, nachdem sie 12 Monate lang gemäß der Verordnung für die Frauen behandelt worden war, denn damit wurde die Tage ihrer Reinigung ausgefüllt. 6 Monate wurde sie mit Myrrenöl, nicht Möhrenöl, sondern mit Myrrenöl und 6 Monate mit Balsam, Nico, und mit dem Reinigungssalben der Frauen behandelt. Dann kam die Jungfrau zum König. Dann gab man ihr alles, was sie wünschte, um damit vom Frauenhaus zum Haus des Königs zu gehen. Ja. Also die Frauen wurden gewaschen und gebügelt, gefaltet und ordentlich zurechtgemacht, schön rausgeputzt und dann kamen sie in den Vorraum und da waren wunderschöne Kleider und Schmuck und dies und jenes und die Frauen durften sich aussuchen, was sie wollten. Traum, oder? Stell dir vor, ein riesen begehbarer Kleiderschrank und du darfst anziehen, was du willst, du darfst dich schick machen, Schminke drauf tragen, ne, was du noch nie hattest in deinem Leben, wenn du vom Land kommst, ne? Da hat sie Kuhmist im Gesicht oder so, aber keine rote Schminke, und dann konnte sich jede Frau so zurechtmachen, wie sie denkt, so ist sie am besten für den König. Ne? Und dann durfte sie vom Frauenhaus zum König gehen. Und nach 12 Monaten Gehirnwäsche, denke ich mal, war es den Frauen noch egal. Und sie sind zum König gegangen, weil sie kein anderes Leben mehr hatten. Aber ich denke, die Anfangszeit war bestimmt nicht leicht für viele. Ich stelle mir vor, die sich vielleicht verliebt hat, in ihren Nachbarn. Ne? Oder die vergeben war in jemanden, den sie wirklich auch gern hatte. Ne? Und dann wird sie einfach rausgerissen, da reingeschmissen. Stellt ihr die Männer vor, ne, die ihre wunderschöne Frau hatten und jetzt zusehen müssen, wie sie jemand anderen heiraten. Ne. Ich finde es ziemlich heftig so, nur weil, der Sack juckt, sag ich mal, ne, beim König. Weil, guck mal, wie es hier weitergeht. Vers 14. Am Abend ging sie dann hinein und am Morgen kam sie zurück. Der hat jeden Abend eine nach der anderen durchgenommen. Und das finde ich wirklich, zeigt dieses Herz von diesem König. Ne? Ich frage mich, das ist seine Art, mit Macht umzugehen, ne? Mit Einfluss. Und ich habe das gelesen, zuerst dachte ich, dieser Arsch, so wenn ich so sagen darf, das ist voll, keine Ahnung, das ist so genau das Herz, was ich hatte vor Jesus. Irgendwie dieser innere Wunsch. Ich hatte nur nicht die Macht dazu und den Einfluss und die Möglichkeiten. Aber das Leben hätte ich gern gelebt. Und dann muss ich als Nächstes denken, okay, wie ist es heute, wenn ich glaube wirklich, wir werden wahre Glaube, ein wahres Herz, so wie es wirklich ist, zeigt sich erst dann, wenn du Macht dazu hast. Wenn du Einfluss bekommst, wenn du Möglichkeiten kriegst, offene Türen, ne? Und du guckst in die Welt und da sind Gottlose, die haben Glück, die bekommen diesen Einfluss und diese Macht und diese Möglichkeiten geschenkt und sie nutzen sie. Ne? Und dann gibt es andere, die haben nicht so viel Glück und Pech halt, so, und da öffnen sich keine Türen, ne? Aber ich glaube, man muss vorsichtig sein, was man sich wünscht, weil manche Türen, die aufgehen, beglücken einen vielleicht im ersten Moment oder stillen einen die Befriedigung, aber das bedeutet nicht, dass es besser wird. Wir wissen ja, wie es ist mit der Lust und mit der Leidenschaft und mit den Begierden. Die werden nie satt. Die sind immer hungrig. Du kannst sie einfach nicht stillen. Und selbst wenn du der reichste Mensch und der mächtigste Mensch und der wichtigste Mensch auf der Welt wärst, du wärst nicht satt. Wir wissen, was wirklich satt macht, und das ist das einzigste, das einzigste Lebensmittel, wo wir wirklich, und die einzigste Ding auf der Welt, so, wo wir wirklich satt werden, und das ist Gott. Ja. Das ist Jesus. Das ist das lebendige Wort, das er uns ausdarreicht. So, das ist sein Wasser, das uns trinkt. So, und dieser Mann hat alles, und du siehst, er verschwendet es. Ja. In der Bibel gibt es so viele gute Könige und schlechte Könige, auch von den Heiden. Nebukadnezar zum Beispiel war ein weitaus besserer König als sein Nachfolger hier. Ne? So, glaube ich, auch immer das ist. Am Abend ging sie hinein, am Morgen kam sie zurück in das andere Frauenhaus unter die Obhut Sahaschkas, des Kämmerers des Königs, des Hüters der Nebenfrauen. Also jeden Tag kam eine neue Frau zum König, hat sich vorgestellt, der König hat probiert und der König hat entschieden. Ne? Und da er sie entjungfert hat, musste er natürlich auch für sie sorgen. Also kam sie ab zu den anderen. Sie kam nicht wieder zum König. Außer wenn der König Gefallen an ihr hatte. Dann wurde sie mit Namen gerufen. Ja. Doch da musste ich irgendwie dran denken, so, ich bin froh, dass Gott mich aus dieser Welt rausgerissen hat, weil irgendwie bin ich so eine Nebenfrau. Ich wurde in meinem Leben von Satan ordentlich durchgenommen, von der Welt und den Menschen, wurde dann aber abgeschoben und hatte dann irgendwie mein Leben. Die Nebenfrauen hatten nichts zu tun, die hatten keine Arbeit, die wurden einfach versorgt und denen ging es finanziell, physisch gut. Die hatten da keine Sorgen. Emotional ist vielleicht was anderes, weil der König hat sie vielleicht nicht mehr gerufen. Aber so einfach vom, das war halt wie eine Schweinezucht oder eine Vogelzucht, eine gute, Bio. Ne? Die hatten nicht alles mehr als das, was sie sich in ihrem alten Leben hätten haben können. Ohne sich die Hände dreckig zu machen, zu arbeiten oder so, bis zum Lebensende. Aber trotzdem ist es nur genau das gleiche Leben im Endeffekt wie das von dem König. Ne? Weil es ist einfach ein Leben, das ist das Leben, wonach die Welt eigentlich strebt. Ne? Dass für uns gesorgt ist, dass wir Essen haben, eine Wohnung haben, zum Anziehen haben, einen guten Job haben, dass wir nicht krank werden, dass wir versichert sind, dass wir uns Luxus leisten können, Unterhaltung leisten können, dass wir alles haben, was uns glücklich macht und zufrieden macht und so weiter. Ne? Aber das ist halt ein verschwendetes Leben. Ne? Im Endeffekt bist du nur eine Nebenfrau. Ne? Ein Mensch, der einfach nur da ist, um da zu sein, aber überhaupt keinen Sinn und Ziel und Grund hat, um zu existieren. Da finde ich es viel besser, den Weg, den ich jetzt habe, als Hauptfrau von meinem Mann, Jesus. Weil da werde ich gefordert, da muss ich was leisten. Da habe ich vielleicht nicht alles, was ich will und nicht alles, was ich brauche, in meinen Augen, aber trotzdem wird es immer schöner, immer mehr und immer größer und immer besser und immer voller. Ne? Und auch mich fördert es. Es macht Sinn, es ist herausfordernd. Da ist wenigstens ein Grund, irgendwie aufzustehen. Vers 15. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abihails, des Onkels Mordechais, die er als Tochter angenommen hatte, dass sie zum König kommen sollte, da wünschte sie sich nichts, als was Haggai, der Kämmerer des Königs, der Hüter der Frauen, ihr riet. Sie ordnet sich wieder dem Rat von Haggai unter und das ist clever. Er weiß genau, was der König mag. Er weiß genau, wie der König tickt. Und er sagt ihr ganz genau, tu das und das, mach das und das, sag das und das. Warum macht er das? Ist nicht nur, weil Gott Gnade, ihm Gnade gegeben hat für Esther, sondern ich denke, es ist politisch. Ja? Weil er tut ihr was Gutes und wenn sie die Nummer 1 wird, dann ist es gut, dass er ihr so nahe steht. Ne? So, und das werden wir auch später sehen, dann, dass er zu Haggai, zu Esther kommt, um sie als Mittel zu nehmen, um zum König zu kommen. Ne? Das ist einfach politisch gesehen clever. So, ne? Das macht man beim Wahl des Präsidenten genauso oder Politik allgemein so. Die Berater und so und die Spender, die dort sind, so tun das nicht einfach nur, weil sie den Typen mögen oder die Frau, sondern weil es einfach Vorteile bringt für seine eigene Politik und sein eigenes Leben. Ja. Und Esther fand Gnade bei allen, die sie sahen. Also hat die geklappt. Und Esther wurde zum König Ahasveros in sein königliches Haus geholt im 10. Monat. Das ist der Monat Tebet im 7. Jahr seiner Regierung. Also es ist jetzt 4 Jahre später, nachdem Vasti rausgeschmissen wurde. Ja. Und das ist auch ziemlich krass. Ich glaube, Esther, das ganze Kapitel geht über 12 Jahre. Ja. Ist manchmal ist ein Zeitraum von 5 Jahren sogar drin. So ein, wo einfach nur steht, nichts passiert ist. Einfach ganz normales Leben. So ein, und jetzt sind 4 Jahre später und nachdem Vasti gegangen ist. So ein 4 Jahre hat es gebraucht, dass Gott die Esther zu den Augen vom König bringt. Ja. Wo ich mir halt auch denke, so ein, das ist krass, ich habe das nie so wirklich drüber nachgedacht, weil du liest das halt so, naja, Vasti ist weg und jetzt geht schnell raus, die Frauen kommen, oh, ne, wie beim Film halt hier bei Walt Disney oder so, und da ist die Esther in ihrem schönen Kleid so und dann, na, da bist du, komm, wir tanzen, singen alle und dann verheiratet und fertig. Ne? So ein, aber Gott wirkt halt in der Politik und ich denke, dafür ist Esther das Buch auch da, damit wir sehen, so ein Gott wirkt, wie Gott wirkt in der Welt. Ne? Erzähl ich Quatsch? Ja. Gut. So ein Vers 17. Und der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen, und sie fand Gnade und Kunst vor ihm mehr als alle Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vastis Stelle. Und der König veranstaltete für alle seine Pfosten und Knechte ein großes Festmahl, war ja klar, Party King, das Festmahl der Esther. Und er gewährte in den Provinzen eine Steuererleichterung und teilte eine Kornspende aus mit königlicher Freigebigkeit. König ist happy, alle sind happy. Für eine neue Party, Steuererleichterung ist immer gut. So ein, und lecker essen, kostenlos. Ja. So ein, und als man zum zweiten Mal Jungfrauen zusammenbrachte, das ist halt komisch, oder? Der König ist nicht satt. Ich meine, jetzt hat er sein Lager an Nebenfrauen hatte schon hochgestoppt mit erster Wahlfrauen aus dem ganzen Land. So, jetzt hat er auch so endlich seine Königin und jetzt müsste ja die Suche eigentlich aufhören. Ne? So, aber jetzt schickt er seine Boten nochmal los. Jetzt kommt die zweite Wahl dran. Ne? So, und das ist halt dieses mit dieses Berauschtsein an diesen Dingen und an der Sinnlosigkeit von dieser Welt. Ne? Wenn ich mir, in meinem Kopf male ich mir so viele Dinge aus, die ich mir gerade wünsche. Nicht finanzielles oder materielles, so andere Dinge, die ich mir wünsche. Ne? Dass viele Leute zum Glauben kommen. Und wenigstens einer jetzt gerade, ne? Von denen, die ja gerade suchend sind. So ein, ne? Und oder das ist egal, was ich mir wünsche, so ein, aber so ein. Aber die Sachen in meinem Leben, die ich mir selbst genommen habe, wurden mir meistens dann auch zum Fluch. Ja. Es gibt Dinge, die im Endeffekt ein guter Fluch sind, zum Beispiel, wo ich mir gewünscht habe, Herr, zeig mir, ob ich wirklich ein Sünder bin, weil ich kann überhaupt keine Sünde an mir entdecken. Da war ich ein Jahr mit Jesus unterwegs. Dann hat er angefangen, mir meine Sünde zu zeigen und danach habe ich gebetet, hör auf. Oder Gebete, wo ich gebetet habe, Herr, bitte gib mir mehr Liebe. Wo ich naiv, wie ich war, dachte, er gibt mir mehr Liebe. Rausgestellt hat sich dann, dass Gott gar nicht mehr Liebe geben kann. Ne? Er liebt mich komplett, mehr geht nicht. Aber er pumpt nicht einfach irgendwas von sich in mir rein und ich funktioniere dann anders. Ne? Sondern auf einmal hat er mir Leute geschickt, die mich echt genervt haben. Die fies zu mir waren oder mich ausgelacht haben oder hinter meinem Rücken in der Gemeinde versucht haben, mich von meinem Job, von meiner Mission wegzudrängen. Und schon musste ich lernen, was es heißt, wenn man mehr Liebe haben möchte. Ne? Und das tut weh, mehr Liebe zu kriegen. Oder mehr Glauben. Und auf einmal war das Geld weg für ein halbes Jahr. Kein Geld, kein Cent. Hat mir mehr Glauben gegeben, auf jeden Fall. Weil Gott hat jedes Mal trotzdem gesagt, ich sorge für dich, du bist einfach nur da, machst, was ich von dir will, jeden Tag. Total unlogisch. Ne, auch für Christen total unnachvollziehbar. Aber es ist krass, was ich daraus gelernt habe. Aber wir müssen echt aufpassen, was wir uns wünschen, weil manche Wünsche, die wir uns wünschen, weil wir uns einbilden, dass wir das gerade brauchen, wirklich können echt negativer Fluch werden. Zum Beispiel habe ich das oft gesehen, eine Frau oder ein Mann, die sich unbedingt eine andere Frau oder Mann halt nehmen müssen, ne? Weil sie sagen, ich werde zu alt oder was doch, welchen Motiven, ne? Ich bin verliebt oder irgendwas anderes. Du siehst, das ist ein Fluchwort. Es ist kein Segen, nur weil man denkt, dann ist alles anders, ne? Ich habe gedacht, wenn ich heirate, dann geht's mir viel besser und es ist alles viel leichter. Ja. Ist aber absoluter Nonsens. Mir geht's nicht besser und es ist alles schwerer geworden. Ne? Mit jedem Kind wird's noch schwerer. Trotzdem ist es schöner und sinnvoller und sinnreicher und ich möchte nie wieder nicht mehr verheiratet sein. Ne? Ja. Aber es ist halt anders. Ne? Und so gibt's halt auch die Sachen zu Kleinigkeiten. Ich muss mir diesen Film jetzt angucken, obwohl du eigentlich total müde bist oder was Besseres zu tun hättest. Ich muss jetzt mal kurz eine halbe Stunde daddeln, obwohl du vielleicht was anderes gesünder wäre für dich. Ich muss jetzt einfach mal was trinken oder ich muss einfach mal jetzt dort und dorthin. Es gibt so Kleinigkeiten durch den ganzen Alltag, wo wir auch da weise entscheiden müssen und abwägen müssen, ist das wirklich sinnvoll oder nicht. Nicht alles, was wir uns ausmalen, was gut ist und glänzt, das ist wirklich gut für uns. Und ich bin dankbar, dass Gott mein Leben bewahrt und beschützt hat, weil ich wollte so viele Frauen haben und ich bin so dankbar, dass das nicht geklappt hat. Weil die Frauen, die ich hatte, verfolgen mich mein Leben lang irgendwo immer wieder. Ne? Und ich wünschte mir, ich hätte nie eine Frau kennengelernt. Bis dort. Ja. Hat's auch abgefangen. Gut. Jedenfalls hat er nicht genug. Jetzt holte sich die zweite Wahl Frauen noch. Und als man zum zweiten Mal Jungfrauen zusammenbrachte, Mordechai im Tor des Königs. Esther aber hatte weder ihre Herkunft noch ihr Volk angegeben, wie ihr Mordechai geboten hatte. Denn Esther handelte nach der Weisung von Mordechais, wie zu der Zeit, als sie noch von ihm erzogen wurde. In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, da gerieten die zwei Kämmerer des Königs, welche die Schwelle hüteten, Bigdan und Deres, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasverus zu legen. Das wurde dem Mordechai bekannt. Und er sagte es der Königin Esther, und Esther aber sagte es dem König in Mordechais Namen. Da wurde die Sache untersucht und als wahr erfunden und die beiden wurden an ein Holz gehängt und dies wurde vor dem König in das Buch der Chronik geschrieben. Vielleicht haben die die Kreuzigung sogar erfunden, nicht die Römer. Ja, weil damals war es gang und gäbe, die einfach ans Kreuz zu nageln. Wo dann auch noch der, wie heißt der? Hegai. dann auch noch dran kommt, ne, am Ende.
Diese Gärtner von Juden,
ja? Oh ja, stimmt. Die habe ich dann echt verbrasselt. Ja, okay. Danke, dass ihr mich gewarnt habt. Also es war alles eine Irrlehre. Haggai ist nicht Hamann. Und war wahrscheinlich trotzdem politisch. So, dies wurde vor dem König in das Buch der Chronik geschrieben. Und ich finde es auch da wieder ziemlich cool. Es ist ein Eintrag und der König erwähnt Mordechai jetzt gar nicht mehr. Kann sich gar nicht dran erinnern. Aber irgendwann kommt die Zeit dann, wo der Feind gegen Gottes Volk kämpft und Gottes Volk komplett vernichten möchte und sogar der König und alle dafür sind. Und da brauchen sie diese Stelle in dieser Chronik, damit der König sich erinnert und merkt so, Mordechai ist gut. Ne? Mordechai hat mich gerettet. Und auch das ist ein wichtiger Baustein in der ganzen Geschichte, um Israel zu retten. Ja. Von daher, für mich ist es wieder einfach gut zu sehen für mich ist die Botschaft heute oder allgemein in dem Buch Esther schätze nicht die normalen Dinge gering. Ne? Die Dinge, die überhaupt nicht göttlich wirken, überhaupt nicht übernatürlich, überhaupt nicht geistlich. Was ich weiß und was ich noch nie geglaubt habe, es gibt keinen Zufall. Ja. Mittlerweile glaube ich noch nicht mehr an Glück. Was sind hier in jeder Situation, wo wir sind und wirken und tun, wo Gottes Volk ist, da ist auch Gott. Ja. Und Gott baut und Gott wirkt. Und auch die Dinge in der Weltpolitik und in der Geschichte, die passiert sind oder gerade passieren oder was auch immer, in der Wirtschaft und in alles spielt zusammen. Ne? Und irgendwann kommt der Punkt, wo es allen offenbar wird. Ne? Dann ist der Plan zu Ende. Aber alles, was Gott tut, ist für sein Volk, für die Auserwählten. Von daher, wenn dein Leben gerade ruhig ist und normal ist, so total bürgerlich und weltlich scheint und da überhaupt nicht viel Geistliches dir so ist oder vorkommt, das muss nicht bedeuten, dass du ein schlechter Christ bist oder falsch, sondern es ist einfach die Zeit, Gott baut schon, aber irgendwann kommt wieder, und wenn es 3 Jahre spät ist, aber irgendwann kommt die nächste Geschichte, der nächste Stein, der gesetzt wird, wo wieder was passiert. Ne? Und ich kenne das nur aus meinem Leben. Ich diene Gott und es bleibt oft einfach nur auf der gleichen Ebene und dann irgendwann passiert irgendwas und da ist wieder Spannung da und Kitzel und du siehst einfach, wow, krass. Ne? So, dann geht's wieder weiter. Und dann geht's wieder ein Stück höher. Das, was Gott braucht, sind Menschen, die ihm vertrauen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wir im neuen Bund leben. So im neuen Testament. Nach Jesus, mit Jesus. Was wir dabei aber auch nicht vergessen dürfen, das denke ich, Gott segnet das oder zumindest Gott akzeptiert das, dass wir jederzeit und jeden Tag zu ihm kommen können und erwarten können, dass er mit uns redet. Wenn ich das tue, tut er das. Ja. Zu den Leuten im Alten Testament, und das darf man auch nicht vermischen oder irgendwie vergessen in seiner Betrachtungsweise im Glauben, die Leute im Alten Testament hatten dieses Recht nicht. Da gab es auserwählte Leute zu auserwählten Zeiten, wo Gott geredet hat. Oder wo bestimmte Menschen, Propheten, Sprachrohr, dieses Volk gebraucht haben, die sind zu Gott gekommen, haben gequatscht mit ihm, er hat ihm was gegeben, sie haben es weitergegeben. Ne? Aber das war nicht das Gesamtbild. Für uns ist das was anderes. Wir dürfen reinreden. Wir dürfen interagieren in Gottes Plan. Wir dürfen dabei sein und miterleben. Es wird ja schon bei Jakobus klar, wo Gott selber sagt, wenn dir an Weisheit mangelt, dann komm zu mir und glaube, dass du empfängst, und dann bekommst du auch. Aber wenn du zweifelst, ne, kann ich dir nicht geben. Und von daher denke ich, Gott segnet jeden wiedergeborenen Menschen. ob er nur zu ihm kommt und sagt, ich möchte dich lebendig erfahren und aktiv von dir hören, oder ob er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich werde ihm gefallen und ich werde tun, was er mir in seinem Wort sagt. Ich weiß, Gott segnet so oder so, aber ich weiß, welche Seite mehr Spaß macht und schöner ist. Und ich denke, dass auch das die gesegnetere Seite ist, weil man dann zu Gott kommt und was erwartet. Mehr als nur einfach da zu sein und bereit zu sein, dass Gott ins Leben mal spricht und dann irgendeine Aufgabe gibt, bevor wieder Normalität kommt. Von daher weiß ich für mich, erstes Leben an sich ist nicht mein Leben. Oder Mordechai, ich will drinne sein, ich will einen lauten Gott und einen lebendigen Gott und ich bin noch nicht zufrieden, wenn er ruhig ist. Ich komme zu ihm mit jeder Kleinigkeit und ich will eine Antwort haben, bevor ich die Dinge tue. Warum? Weil ich vielleicht ein Feigling bin oder nicht genug glauben oder vielleicht genau das Gegenteil. Weiß ich nicht. Gott weiß es. Aber ich denke, für uns ist wichtig, dass wir aufpassen, zu unterscheiden zwischen Alten Testament und Neuen Testament, weil es gibt Unterschiede. Dank Jesus. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch aufpassen, dass wir nicht einseitig auf dem Neuen Testament stehen, in dieser riesen Erweckungszeit und vergessen, dass Gott aber auch wie im Alten Testament wirkt und tut. Und ich merke, wenn ich da die Balance verliere, bin ich unzufrieden. Entweder so auf der Art oder so auf der anderen. Von daher ist auch da wichtig, um Gott um Weisheit zu bitten, zu sagen, Gott, lehre mich zu reden mit dir. Lehre mich zu beten, Gemeinschaft zu haben. Lehre mich, gib du mir diese Balance. Gib du mir diese Weisheit, die ich brauche, dich zu hören und zu verstehen und einen lebendigen Gott zu haben, so dass ich sauber und gesund bin und bereit bin, Neues zu empfangen auch. Herr, und wir bitten für die Weltpolitik, so dass du nicht aufhörst, dort drinnen zu wirken, für dein Volk. Wir wollen aber auch vertrauen in deinen Plan und deine Einschätzung, in deine Weisheit, die du hast. Du setzt auf den Thron, wen du willst, und du setzt über uns, wen du willst. Und auch da wollen wir uns demütigen, wie Esther, und akzeptieren. Und vertrauen einfach in dein Wirken. In den Bereichen, wo wir reden sollen und wirken sollen, bitte ich dich, dass du uns da mutig machst und uns vorbereitest in deinem Geist, sodass wir bereit sind, den Weg zu gehen. Vater, ich bitte dich persönlich, dass du laut bist, jeden Tag. Aber ich will auch nicht aufhören, dir zu vertrauen, nur weil du mal leise bist. Ich würde vertrauen, dass du weißt, was am besten ist. Auch wenn ich mir vielleicht ein ganz anderes Leben vorstelle. Ich glaube nicht, dass Esther sich das Leben vorgestellt hat. Und doch hast du sie so groß benutzt. Ich weiß auch nicht, ob Esther jemals glücklich wurde. Aber durch sie hast du viele glücklich gemacht. Auch uns heute. Und so möchte ich auch dir vertrauen mit meinem Leben, mit meiner Vision, meinen Träumen für meine Existenz hier in der Welt, bis ich zu dir komme. Dass egal, was du gibst und was du nimmst, wirklich gut abgewogen ist und sinnvoll. Ob es mir nur groß oder klein scheint. Und du bist der weise Gott und Herrscher. Ratgeber, wunderbar. Und deswegen will ich deinen Rat. Will ich Rat suchen bei dir. Und bitte gieß deinen Geist aus, auch über Gollitz, über die ganzen Menschen hier, die auf dem Weg sind und suchen. Und ich bitte dich, dass wir auch schnell finden und dass auch wir hier ein Ort sind, wo deine Schafe sich sammeln, um dich anzubeten und kennenzulernen. Amen.